Hey, schön, dass du dich entschieden hast. Herzlich willkommen im Geek-Café, der Technologie-Podcast.
Hallo Tobi.
Hallo Thomas. Mensch.
Ungewohnte Stimme.
Ja, ich wollte gerade sagen, ich habe schon ganz vergessen, wie deine Stimme klingt.
Mann.
Ja. Es ist so lang her, hallo. Aber ja. Gut, dass du wieder da bist. Sehr schön.
Ja, ich bin wieder gelandet, ja.
Dann können wir ja wieder zu alten Traditionen zurückkehren oder zu alten Gewohnheiten zurückkehren, Mensch.
Ja.
Diese genau. Spontane Veränderung in der letzten Woche, die hat mich mental ja so mitgenommen, du.
Ja, war ein bisschen kurzfristig. Es war auch hier so nicht geplant. Es war eine Überraschung für mich.
Ja.
Zu meinem Geburtstag, dass wir dann auch weg waren. Also von daher kann das alles für mich auch ein bisschen kurzfristig, aber ich bin wieder da. Wir sind alle gelandet jetzt nicht, sondern mit dem Auto wieder zu Hause eingetroffen.
Sehr gut.
Aber ich bin wieder im Ländle, ja.
Im Ländle, du warst im Ländle, aber ja. Gut. Ja. Aber nochmal recht herzlichen Dank an die spontane Urlaubsvertretung oder für die spontane Urlaubsvertretung.
Genau.
Ganz lieben Dank an den lieben Thorsten Runte. Das war ganz nett, dass er so schnell eingesprungen ist. Ja. Gut, dann würde ich sagen, lass uns nochmal über die Produktionsstandort-Diversifizierung sprechen. Apple gibt da ja richtig Gas, obwohl da gibt es auch sehr viel kritische Stimmen von den Medien, die darüber berichten, dass das quasi alles nur so eine Feigenblattaktion ist und dass das gar nicht wirklich so riesen Standorte sind, die da entstehen, im Vergleich halt zu den großen Standorten in China etc. Also ich habe da sehr viel Kritik wahrgenommen, was Apple da gerade macht oder was TSMC dort macht, weil dort entsteht ja in Arizona ein Werk, was 2024 in Betrieb gehen soll. Da soll in dem zeitnah entstehenden Werk, was halt 2024 an den Start geht, die 5-Nanometer-Produktion stattfinden oder SoCs auf der Basis von 5-Nanometer. Und wenn man
ja, beziehungsweise schon optimiert, ich hatte in einem Artikel gelesen, sogar schon alle noch, nicht 3, aber 4 Nanometer wahrscheinlich, wo ich mich gefragt hatte, welche Chips gerade für Apple geben da in Frage, aber wir haben ja noch ein paar und warten ja noch auf ein paar und nächstes Jahr muss man mal gucken, was dann letztendlich oder auch für welche Geräte dann da die Chips vom Band fallen.
Ja, aber wenn man sich halt diesen Produktionsoutput anschaut, was da rausfallen soll, ist das halt auch für Apple dennoch ein Tropfen auf den heißen Stein, muss man dazu sagen.
Ja, wobei jeder Tropfen ist schon mal viel gewonnen. Gerade wenn man, klar, das Werk, vor allem wenn man das mit den Stammwerken oder mit anderen Werken von TSMC vergleicht, fällt das schon eine Nummer kleiner aus. Allerdings fährt da TSMC auch ein gewisses Risiko, beziehungsweise hat sich ja mit der Produktionskapazität da anscheinend ja wirklich an Apple gebunden auch. So viel ich gelesen hatte, ist im Prinzip die komplette Produktionskapazität von Apple bereits gekauft. Für das Jahr oder ab dem Produktionszeitraum. In dem Bericht, den ich gelesen hatte, muss anscheinend Tim Cook darüber schon gesprochen haben auf seiner Europatour, über die wir ja auch mal kurz gesprochen hatten, muss er da ja erwähnt haben, dass, wie gesagt, das dann anläuft 2024, eventuell ein bisschen früher. Ich denke mal, es hängt auch stark davon ab, was eventuell halt da vor Ort gerade an Covid beziehungsweise an Verzögerungen vielleicht noch auf TSMC beziehungsweise auf die ausführenden Baufirmen dazukommt. Aber 2024 ist, so wie ich es gelesen habe, zumindest mal so mit der spätere oder der am spätesten erwartete Zeitpunkt, wo es dann anlaufen soll. Und wie gesagt, je nachdem, ist es auch die Frage, für welche Geräte planen sie da die Chips? Werden die überhaupt irgendwie fürs iPhone gedacht sein? Beziehungsweise welche anderen Produkte fertigen sie vielleicht bis dahin auch schon in Staaten, die dann oder für die dann vielleicht die Chips geplant sind? Ja, das muss man mal abwarten. Aber klar, TSMC, das ist jetzt so der erste oder die erste Planung, die sie haben, und die sind ja schon weiter am Planen. Gerade auch was den Ausbau und den Aufbau von weiteren Kapazitäten beziehungsweise auch Prozessen betrifft.
Sie sind ja dabei, ein zweites Werk, oder Sie planen ein zweites Werk. Mhm. Da gab es allerdings sehr dünne Aussagen. Das heißt, Sie haben zwar bestätigt, dass Sie ein zweites Werk in Planung haben, aber wie groß, wie viele Mitarbeiter dort beschäftigt sein sollen, da gab es noch keine konkrete Aussage zu. Da ist es dann aber relativ sicher, dass dieses zweite Werk auf jeden Fall dann diese 3-Nanometer Chip-Architektur oder Produktionstechnik beinhalten soll, oder die Produktionsstraßen sollen das halt beinhalten. Und da geht man davon aus, dass das Werk auf jeden Fall größer sein wird als das, was 2024 an den Start geht. Da bin ich gespannt. Man fragt sich ja jetzt, warum so viele Werke oder neue Werke in den Staaten entstehen. Das liegt in erster Linie daran, dass die derzeitige Regierung einen US Chips Act ins Leben gerufen hat. Das bedeutet, dass es kräftige Subventionen gibt vom Staat. Subventionen in Form von Bezuschussungen bei der Errichtung der Gebäude etc. Und auch einen günstigen Steuersatz. Und das ist natürlich ein ganz großer Anreiz. Ähnlich gibt es das ja auch in der EU. Da gibt es ja das ähnliche Projekte und ähnliche Fördertöpfe, die dort entstanden sind. Magdeburg ist da ja ein ganz gutes Beispiel, wo Intel ja gerade dabei ist, kräftig ein Werk zu errichten. Und
Wo hattest du?
Bitte?
Was hattest du gerade gesagt mit Intel?
Intel ist ja gerade dabei, in Magdeburg ein
Ach so, ja, genau, für 2027. Ja.
Genau. Und da gibt es ja auch Fördertöpfe, die dort angezapft worden sind.
Ja, klar.
Und die,
das ist ja auch ein Projekt der EU. Die wollen ja auch die Chip-Produktion oder gerade diese Hightech-Produktion in der EU weiter fördern.
Ja, genau.
Und wie gesagt, Intel bzw. Magdeburg hat da anscheinend auch mit einigem Erfolg um den Standort um Intel bemüht, ja. Und wir wissen ja auch aus der Vergangenheit, Infineon war ja vor Jahren mal mit auch ein Thema, also Werke in Deutschland oder beziehungsweise sich für einen Standort in Deutschland entschieden hatten. Da ging es ja auch um entsprechende Förderungen, und das wird jetzt da in Magdeburg entsprechend auch sein. Ja, man überlegt mal mit Berlin und Tesla, was damals war. Also von daher ohne gewisse Anreize halt schwierig zu machen.
Ja, klar. Und ich meine, das Gleiche ist quasi auch in den Staat mit diesem US Chips Act ins Leben gerufen worden, und deswegen entstehen dort so viele Fabrikationsstätten. Ja. Auch Intel ist dabei, in Wurfnähe von den Werken bei TSMC in Arizona neue Werke zu errichten. Und auch dort sind schon Gerüchte im Umlauf, dass auch Apple bei Intel gewisse Dinge fertigen lassen soll. Da setze ich auch mal ein riesengroßes Fragezeichen dahinter. Ich glaube nicht, dass Intel jetzt noch Auftragsfertiger für Apple sein wird. Jedenfalls nicht im Bereich von SoCs auf ARM-Basis. Vielleicht für andere Dinge, aber ich glaube weniger für die elementaren großen Chips wie A14, A15 etc., das bezweifle ich doch stark. Vielleicht für einen
Gruppen. Man muss es mal abwarten. Also gerüchteweise, auch da die Gespräche, die zwischen Intel und TSMC mal gelaufen sind, wo es ja auch darum ging, dass TSMC Auftragsfertigung für Intel machen sollte, weil sie selbst mit den Prozessen nicht ganz so schnell vorwärts kommen, wie sie gerne oder wie es ursprünglich mal die Planung war. Mhm. Wie gesagt, in Magdeburg wollen sie jetzt oder sind sie am investieren. Da war ja, glaube ich, die Rede was von bis zu 17 Milliarden, die sie jetzt in das neue Werk da investieren wollen. Bis 2027 soll die Produktion stehen. In demselben Bericht, wo Tim Cook ja über TSMC und Arizona gesprochen hatte, hatte er ja auch erwähnt, zumindest mal in dem, wo ich gelesen hatte, hatte er erwähnt, dass er auch oder dass sie da auch schon Augen werfen auf Europa und da auch Gespräche in Zukunft führen wollen, um da auch entsprechend eventuell in Europa Chip-Produktion machen zu lassen. Von daher würde ich das jetzt mal nicht so von der Hand weisen. Klar, welche Chips das letztendlich sein werden, ob Intel vielleicht sich wirklich den Schuh anzieht und da auch in entsprechende ARM-Technik oder Produktionsverfahren investieren will, mal außen vor. Aber da gibt es ja durchaus noch andere Chips, die irgendwo in Apple-Hardware verbaut werden, die eventuell auch noch in Frage kämen. Inwieweit es dann natürlich für Intel interessant ist, ja, ein Fragezeichen. Aber auf jeden Fall, denke ich mal, muss man das weiterhin oder kann man da mal ein Auge drauf werfen, weil wenn Apple von Chip-Produzenten in Europa spricht, so viele Möglichkeiten hast du da ja auch nicht, ja. Gerade von neuen Kapazitäten. Und die einzigen, die jetzt momentan wirklich Geld in die Hand nehmen und groß investieren, sind Intel, wie heißt die andere Firma nochmal? Da gab es noch einen zweiten, der momentan mit Ausbau von Kapazitäten plant, aber da habe ich jetzt den Namen, fällt mir jetzt gerade nicht ein. Aber wie gesagt, da könnte Intel durchaus auch mit dem Gespräch sein, beziehungsweise in Gesprächen, ja, da ist ja auch noch nichts fest, aber Apple ist da sich auf jeden Fall am Umgucken, wo eventuell Kapazitäten gerade in der Chip-Produktion zusätzlich oder alternativ, denke ich mal, eingekauft werden können zu den Standorten, wie jetzt zum Beispiel Taiwan, TSMC. Allein schon auf der Problematik, die wir jetzt haben. Ja,
also ich glaube,
die sich ja leider abzeichnet. Ja.
Ich glaube, Apple hält sich da in jeder Hinsicht die Verbindungen zu den verschiedenen Firmen offen und die Optionen offen, weil im Moment, wie wir ja alle mitbekommen, stecken wir in einer extremen Krise, Wirtschaftskrise, Produktionskrise, Lieferkettenkrise etc. Und ich denke, da nutzt Apple jeden Kanal, der in irgendeiner Richtung offen steht, um sich keinen Kanal letztendlich zu verschließen, ne? Ganz klar. Ja, spannendes Thema, auf jeden Fall.
Ja.
Gut. Aber bevor wir weitermachen in der Sendung, lass uns über unseren heutigen Werbepartner sprechen. Jetzt kommen wir zu unserem Werbeblock, zum dritten Mal dabei in Folge. Ich wollte gerade sagen, bitte nicht wieder wählen, aber das war jetzt eine ganz andere Sendung. Zum dritten Mal dabei ist nämlich die Firma Cyberpower. Und es ist ein Werbepartner, der zu viel Hörerinteraktion geführt hat in positiver Hinsicht, weil wir haben nämlich in der letzten Folge nochmal verstärkt darüber gesprochen, wie sinnvoll es ist, sein NAS-System mit einer USV abzusichern, und da gab es ganz viel Feedback dazu, und vielen Hörern war es gar nicht im Kopf, dass solche Systeme so günstig sein können, weil wir haben nochmal darauf hingewiesen, dass ein vernünftiges USV-System zur Absicherung des NAS Computers in Anführungsstrichen oder des NAS-Servers letztendlich weit unter 100 Euro bei Cyberpower kostet, und deswegen war es bei vielen gar nicht so auf der Einkaufsliste, oder sie haben sich gar nicht so darum gekümmert, das in Angriff zu nehmen, weil sie aus alter Denke heraus immer gedacht haben, oh, das ist so teuer, das machen wir gar nicht. Und in der letzten Folge haben wir halt nochmal das angesprochen, dass es halt sehr, sehr günstig sein kann, sein NAS-System mit einem USV-System abzusichern. Und da gab es viel positives Feedback, und das wollte ich jetzt nochmal kurz ansprechen. Und es gab auch Berichte darüber, dass viele Nutzer und Hörer, wie auch immer, durch einen spontanen, plötzlichen Stromausfall ihre Daten verloren haben auf ihren NAS-Systemen, weil das System halt nicht ordnungsgemäß runterfahren konnte. Ich will es nochmal klar ausdrücken, das ist nicht die Regel, dass bei einem spontanen Stromausfall man einen Datenverlust erleidet. Es kann aber passieren, und dafür ist halt eine USV-Anlage, ein kleines USV-System optimal, um dann halt das NAS-System geordnet herunterzufahren, um dann die Schreibprozesse zu beenden, um dann das Betriebssystem, was letztendlich auf einem NAS-Server existiert, vernünftig herunterzufahren und das halt automatisiert macht, weil das NAS-System logischerweise in Verbindung steht mit dem USV-System und dann einen geordneten Rückzug vornehmen kann. Ja, und das hatten wir letzte Woche nochmal thematisiert, und ich wollte nochmal über dieses auf das Feedback eingehen, was da eingetroffen ist, und dass dieses Thema ganz gut angekommen ist bei uns in der Hörerschaft. Aber das halt nur dazu. kommen wir nochmal zu einer Produktbesprechung, weil wir haben in den letzten beiden Spots darüber gesprochen, wo die Einsatzzwecke sind und was man auch als Privatperson einsetzen kann oder wo man auch privat USV-Systeme einsetzen kann. Und jetzt kommen wir mal zu einem neuen Produkt, was auf den Markt gekommen ist von CyberPower, was ich jetzt auch bei mir im Einsatz habe. Ich habe nämlich mein USV-System, was ich vor einem Jahr bei von CyberPower bekommen habe, da wo die erste Kampagne gelaufen ist, jetzt mal ausgetauscht gegen was Neues. Und das Neue, vielleicht nochmal ganz kurz zu dem Alten, weil das Alte habe ich deswegen, ich habe es nicht ausgetauscht, weil es nicht funktioniert oder weil es mir technische Probleme gemacht hat, sondern weil ich jetzt einfach mal was Neues testen möchte. Und wenn man natürlich über ein Produkt spricht, was man hier vorstellt, dann sollte man es auch selbst im Einsatz haben. Das ist meine Meinung. Und das alte System lief bis ich es jetzt geupdatet habe oder geändert habe, tadellos, ohne Probleme. Also da gab es keine Gründe, also es gab keine technischen Gründe, das System auszutauschen. Das jetzt nochmal zur Erklärung, nicht, dass da jetzt irgendwelche falschen Gedanken aufkommen. So, aber das neue System ist halt ein wenig featurereicher und die Features möchte ich jetzt halt mal so ein bisschen durchgehen. Ich kann logischerweise nicht sagen, wie gut und wie stabil es laufen wird, weil ich es jetzt erst eine Woche im Einsatz habe. In dieser Woche lief es natürlich ohne Probleme und es lief stabil, keine Frage, aber von einem Langzeittest kann ich jetzt hier leider nicht sprechen. Logischerweise, neues Produkt, eine Woche im Einsatz. Eine Woche ist in meinen Augen da kein Langzeittest. Aber ich kann mal so ein paar kleine Features anbringen und vielleicht auch vorher erstmal die Modellnummer durchgeben. PR750ERT2U. U wie Ulrich, genau, das ist die Modellnummer. Wir haben ja ein Gerät mit 750 Watt Leistung. Wir haben ja 10 Ausgänge. Soweit so gut, das ist jetzt nichts Besonderes. Das haben viele Systeme von CyberPower. Aber eine Besonderheit, die ich sehr, sehr interessant finde, in meinen Augen ist es eine Besonderheit. Wir haben ja einmal die Möglichkeit, das Ganze als Rack-Mount-System zu verbauen und einmal als Standalone-Gerät. Das bedeutet, wenn ich es in einen 19-Zoll-Schrank reinhängen möchte, wie ich es jetzt bei mir gemacht habe, habe ich alle Montage Einheiten, hätte ich bald gesagt, oder Montage-Kits dabei. Das heißt, ich kann es mit den ganzen 19-Zoll-Kits ohne weiteres, die dabei sind, in einen 19-Zoll-Schrank verbauen. Also ich muss da jetzt nicht irgendwelche extra Montage-Kits zu kaufen, sondern das Ganze ist schon im Lieferumfang enthalten. Und ich kann das Ganze auch ohne Probleme als Standalone-System verwenden, dann stelle ich das hochkant hin. Es ist auch ein schöner Standfuß dabei. Und das finde ich in erster Linie sehr, sehr charmant an dem Gerät, weil wenn ich mir jetzt nicht so ganz sicher bin, brauche ich es Standalone oder möchte ich es vielleicht später, wenn ich mein Netzwerk etwas ausbaue oder es vielleicht im Netzwerk woanders einsetzen will, dann kann ich das sowohl als auch verwenden und das ist eine super Sache. Das Ding ist, wie gesagt, in beiden Welten einsetzbar und das ist in meinen Augen ein sehr großer Pluspunkt, der mir da sehr entgegengekommen ist. So, wir haben noch einen anderen Pluspunkt. Wir haben nämlich die Möglichkeit, die Batterien werkzeuglos zu wechseln. Also wenn in irgendeiner Weise die Batterien am Ende sind, was bei einer USV-Anlage durchaus natürlich vorkommen kann, weil die grundsätzliche Technik überlebt natürlich die Batterien, dann kann ich diese werkzeugfrei austauschen. Das ist sehr, sehr interessant, weil meistens ist man dann irgendwann mit dem neuen Batteriensatz vom Serverschrank oder irgendwo, wo diese Systeme stehen und man merkt, ja, ich habe jetzt nicht das passende Werkzeug dabei, weil es gibt marktbegleitende Hersteller, wo man nicht die Batterien werkzeuglos tauschen kann. Ja, das ist ein ganz großer Pluspunkt. Und es ist selbsterklärend, wie man die Batterien austauscht. Also da muss man jetzt nicht unbedingt den IT-Administrator zurufen und kommen lassen. Das kann man auch selbst machen. Also nicht nur werkzeuglos, sondern auch relativ einfach. So, wir haben ja einen Überlastschutz verbaut. Das haben 99% oder zu 100% alle Cyber-Power-Systeme. Wir haben hier eine Schnellaufladefunktion verbaut. Wir haben einen Überspannungs- und Blitzschutz verbaut. Und kleiner Disclaimer dazu. Wenn man dieses System einsetzt, sollte man keine Überspannungssteckdosen vor das System setzen, weil es ist halt serienmäßig ein Überspannungsschutz verbaut. Wenn man dieses tut, kann der eigentliche Überspannungsschutz, der in der Cyberpower drin steckt, nicht ordentlich herausfiltern, nicht ordentlich die Spannungsspitzen herausfiltern. Man sollte sich komplett allein auf den verbauten Überspannungsschutz verlassen und nicht doppelt gemoppelt irgendwelche Überspannungssteckdosen davor setzen. Das ist auch ein ganz großer Hinweis, der nochmal auf dem Karton steht und drauf klebt. Habe ich sofort gemerkt, wo ich das Ding ausgepackt habe. Moment, was steht denn da drauf? Also bitte ausschließlich die hauseigene Cyberpower-Überspannungsschutztechnik benutzen und sich darauf verlassen. Damit diese Funktion auch hundertprozentig gewährleistet ist, sollte man, wie gesagt, nur ausschließlich die hauseigene Funktion verwenden. Wir haben eine LCD-Statusanzeige, was nicht nur eine Statusanzeige im Wesentlichen oder im eigentlichen Sinn ist, sondern es ist auch das Panel, wo ich diese USV-Grundkonfiguration vornehmen kann. Und das ist auch eine relativ intuitiv zu bedienende bedienendes Menü. Also man wird halt da durchgeführt, wie man dementsprechend relativ einfach und simpel seine USV-Anlage grundkonfiguriert. Alles weitere, alle Feinkonfigurationen und alle Monitoring-Maßnahmen sollte man natürlich mit der dementsprechenden Software, die man sich aktuell von der Cyberpower-Website herunterlädt, natürlich durchführen. Das empfiehlt sich auch, sich mit der Software nochmal etwas detaillierter auseinanderzusetzen, um das ganze Potenzial der jeweiligen Cyberpower-USV-System auch ausschöpfen zu können. Was sehr schön ist bei dem Display, das Display ist drehbar. Also es bedeutet, man kann es sowohl vertikal als auch horizontal dann lesen und bedienen. Ganz wichtig, weil wenn man das Ding als Rack-Mount-System einsetzt, hat man natürlich einen horizontalen Einsatz. Wenn man es als Tower-System verwendet, als Standalone-System verwendet, hat man einen vertikalen Einsatz. Und hier ist das Display natürlich dann drehbar. Das sind so die grundsätzlichen Funktionen. Natürlich haben wir einen USB-Kommunikationsanschluss. Wir haben Hot-Swap-fähige Batterien. Da sind wir wieder bei dem werkzeuglosen Tausch der Batterien. Und das Ganze ist natürlich auch im Betrieb möglich. Das heißt, ich habe da keinen Ausfall des USV-Systems, sondern ich kann das Ganze, die Batterien, halt im Betrieb austauschen. Und ich denke, das sind so die essentiellen Dinge, die das Gerät kann, die essentiellen Merkmale. Wie gesagt, das läuft jetzt bei mir seit einer Woche. Ich kann da nicht über Systemstabilität sprechen. Ich kann halt nur vom alten System her sprechen. Das lief ohne Probleme, ohne Stress, durchgehend, ohne dass ich Probleme hatte. Und ich gehe auch mal davon aus, hätte ich das jetzt nicht ausgetauscht, würde es immer noch seine Arbeit vollrichten. Allerdings, wie gesagt, man testet ja gerne mal neue Produkte. Tja, gut. Ich finde das Ding halt sehr interessant, weil man es halt im Standalone-Betrieb verwenden kann, ohne Serverschrank, und weil man es auch mit den mitgelieferten Montage-Kits als 19 Zoll Rack-Mount-System verwenden kann. Und wenn man sich dafür entscheidet, das in einen Serverschrank zu verwenden, dann sollte man zwei Höheneinheiten Platz einrechnen, weil so viel benötigt das Ganze im Serverschrank. Ja, gut, das zur kurzen Produktvorstellung. Und heute machen wir es mal verhältnismäßig kurz und sagen ganz recht herzlichen Dank für die freundliche Unterstützung bei der Firma. Oder wir bedanken uns ganz recht herzlich bei der Firma Cyberpower für die freundliche Unterstützung. Jawohl. So, dann weiter in der Sendung. Da haben wir noch ein bisschen was.
Meinst du?
Ja, ich hoffe es mal.
Ich habe schon gedacht, wir werden jetzt schon wieder durch. Ja?
Naja, das ist ja ein bisschen.
Normalerweise kommt es ja ein bisschen später in der Sendung.
Ja, wir machen das ein bisschen kompakter jetzt, mein Gott. Was heißt kompakter? Yeah. Also, so kurz war der Werbespot ja auch nicht, mein Gott.
Ja, ja, aber apropos kompakter jetzt, Trash-Compactor, ja. Star Wars. Apropos kompakter, ja. Wir hatten ja in einer der Folgen mal drüber gesprochen, hier mit USB-C und EU und Vorgabe. Und ab dann und dann für neue Geräte dann halt quasi USB-C als Ladestandard. Mhm. Ich habe jetzt gerade gelesen, dass Indien was Ähnliches plant, nachdem die EU das ja durchziehen will jetzt, oder durchzieht, kam Indien jetzt auf die Idee, das auch zu machen. Ich bin mal gespannt, wo man das in Zukunft dann noch hört, beziehungsweise nicht unbedingt noch hört, aber wenn es ja, wie gesagt, kommt, ja, hat ja im Prinzip dann jedes Land was davon und muss da nicht noch die eigene Gesetzgebung dann machen. War schon interessant, dass die, wie gesagt, jetzt auch dran arbeiten. Die haben zwar auch schon gesagt, dass es, sie sind noch an der Formulierung vom Gesetzestext, aber anscheinend soll es da für Feature Phones eine Ausnahme geben. Wobei, mein Gott, wenn man schon alle beziehungsweise wenn man das schon für Smartphones, Laptops etc. einführen will, warum dann nicht generell durchweg für alle? Ob jetzt Feature-Phone oder nicht, ja, die 2 Cent machen es da, glaube ich, dann auch nicht mehr, auch bei so preissensitiven beziehungsweise günstigen Geräten. Mein Gott, ob du jetzt ein Mini-USB drin hast oder ein USB-C, wie gesagt, die 2 Cent machen da im Prinzip auch keinen Unterschied, ja. Aber der Druck wird höher, ja.
Der Druck wird höher, ja. Und da, wo wir gerade bei USB-C sind, da gab es ja auch jetzt eine sehr, eigentlich sehr naheliegende These von Ming-Chi Kuo zum Thema USB-C. Er geht davon aus, dass das nächstes Jahr ja im iPhone 15 stattfinden wird. Mhm. Und er hat, wenn man mal darüber nachdenkt, liegt das ja sehr nah auf der Hand, was er da so von sich gegeben hat. Er sagte, die Nicht-Pro-Modelle, die werden zwar USB-C bekommen, logischerweise durch den Zwang, sie werden aber den Kommunikationsstandard oder den Übertragungsstandard USB 2.0 weiterhin behalten. Nur die Max-Modelle oder die Pro-Modelle, die sollen dann entweder USB-C 3.2 bekommen oder sogar Thunderbolt 3. Und da will man eine klare Differenzierung fahren. Und ich meine, wir kennen es ja vom iPad leider, was ja dementsprechend Apple auch gemacht hat. Und da die schnarchlangsame 2.0-Verbindung, Datenverbindung weiterhin verbaut hat. Und ich könnte mir auch wirklich vorstellen, dass sie das weiterhin durchziehen und dass sie diese krasse Differenzierung weiterhin verbauen werden, wie sie es halt bei den iPads auch getan haben. Und ich meine, wir reden ja dann vom Jahr 2023, sorry, ist ja nächstes Jahr 23, aber trotzdem, das ist ja noch schlimmer, weiterhin auf den Übertragungsstandard USB 2.0 zu setzen. Ich meine, dieses Jahr ist das ja schon grenzwertig mit den iPads, aber nächstes Jahr wird es dann wirklich zur Lachnummer in meinen Augen, wenn die das wirklich durchziehen werden, da fehlen mir die Worte. Das ist Wahnsinn.
Es ist ja nach wie vor, oder es ist ja zurzeit mal nur ein Gerücht, ja. Wobei man sich das natürlich schon gut vorstellen kann, gerade auch, wie du es schon erwähnt hattest, um da eine gewisse Differenzierung weiter noch zu bringen zu den Pro-Modellen. Ja. Quasi pro iPhone, pro Geschwindigkeit, ja, oder höhere Geschwindigkeit. Macht in meinen Augen jetzt nicht unbedingt so Sinn, wenn man da wieder sagen würde, okay, das eine hat vielleicht Thunderbolt, das andere nicht, okay. Kann man drüber reden, ja, nur USB-C und dann, das ist auch wieder sowas, aber da hatten wir beim iPad auch schon drüber gesprochen, das macht mir dann Bauchschmerzen. Gerade da dann auch nochmal, weil klar, du bist da vielleicht eine Chip-Generation, was jetzt den Prozessor betrifft, auseinander. Aber das ist ja trotzdem kein Argument jetzt für USB 2. Ja, gerade
Ja.
Aber, naja.
Also ich bin ja auf der Seite von Apple, wenn sie jetzt sagen, es muss natürlicherweise Produktdifferenzierungen geben, ganz klar. Aber dass man jetzt wirklich eine so prähistorische Schnittstelle da einbaut, das ist nicht zu verantworten in meinen Augen und das ist auch nicht abbildbar. Die
Frage ist jetzt, wo steckt der USB-Controller drin? Weil du hast ja wahrscheinlich keinen, oder ist der noch separat? Nee, der ist nicht separat, oder?
Ich gehe mal davon aus, dass er nicht im SoC drin hängt, dass der dementsprechend auf irgendeinem Zusatzkontrolle-Einheits-Dingsbums draufhängt. Also der wird nicht im SoC drin stecken, davon gehe ich nicht aus. Glaube ich auch nicht, nein. Aber so tief bin ich nicht im Thema, dass ich das 100%
beantworte. Ja, das müsste man sich nochmal angucken, ne? Weil, aber selbst wenn es ein separater Chip nochmal wäre im iPhone, auch da wieder die 2 Cent, die du vielleicht da einsparen kannst, wenn überhaupt. Ja, du musst ja dann auch wieder 2 unterschiedliche Chips einkaufen, verbauen, Lagerhaltung, Vorhaltung etc. Ob das dann wirklich, das sind wahrscheinlich auch in echt dann nur 2 Cent, wenn überhaupt. Ja. Klar, über die Millionen Geräte gerechnet sind das auch nochmal ein paar Dollar, aber das alles, nee, alles so.
Ja, also ich gehe mal davon aus, dass, ich hoffe es zutiefst, dass sich das nicht bewahrheiten wird.
Hm. Ja.
Aber wir werden sehen. Genauso sind ja die Gerüchte im Umlauf gewesen, dass Apple so lange wie möglich am Lightning-Port festhalten will und dann gar nicht mehr auf Lightning gehen wird, auf USB-C gehen wird, zumindest nicht im iPhone, und das MagSafe weiterentwickeln wird. Weil rein rechnerisch müssten sie erst 2017, beim iPhone 17 auf USB-C gehen, und wenn sie dann USB-C komplett rauslassen würden, könnten sie auf eine MagSafe-Geschichte gehen, also
ja, ich glaube, das 16er würde noch erscheinen, bevor das dann in Kraft tritt, ja. Und damit wäre der 16er eigentlich raus, was halt das Muss-Haben von USB-C betrifft, ja.
Ja, und wenn die Geräte auf dem Markt sind, müssen sie nicht im laufenden Produktions- oder umrüsten. Ja. Die können es dann noch lassen. Und es ist ja, wenn man sich diesen Gesetzesentwurf, oder nicht Entwurf, sondern diese Verabschiedung des Gesetzes anschaut, ist es ja auch möglich, wenn man gar keinen USB-C-Port drin hat, alternative Wege zu laden, also MagSafe etc. Und diese Lücke bleibt ja offen. Und ich könnte mir vorstellen, dass Apple bis dahin den MagSafe-Standard so weit aufgebohrt hat, dass er von der Performance äquivalent ist zu einem USB-C oder zu USB-C-Ladeperformance. Das wäre natürlich möglich. Bis dahin haben sie ja noch relativ lange Zeit, da was auf die Beine zu stellen. Könnte man machen.
Ja, könnte man machen. Wäre auch eine schöne hier, leckt mich am Arsch. Könnte man so durchziehen. Ich hatte es ja auch schon gesagt, aber das wäre wirklich schon so der Stinkefinger in Richtung.
Ja, aber ich meine, wenn du dann komplett portless bist, und es gab ja auch diese Gerüchte zu diesen Solid-State-Buttons, dass neue Buttons Einzug halten sollen, die dann nicht mehr beweglich sind, also wie wir es ja im Endeffekt auch beim Touchpad haben und bei den letzten Generationen der Home-Buttons, die waren ja auch nicht mehr mechanisch, sondern die hatten ja so diese Taptic Engine verbaut, und so sollen angeblich dann auch die Power-Buttons oder die Laut- und Leiser-Tasten und der Power-Button werden, halt quasi kein mechanischer Knopf mehr in dem Sinne. Da frage ich mich natürlich nur, wenn sich das Gerät komplett aufhängt und auch nicht mehr die Software ansprechbar ist, wie kann ich das Gerät dann wieder in den
Wenn du nicht irgendwo die Möglichkeit hast, das ist echt schwierig, weil so hier mit DFU und so, dann hast du dein, dein Lightning-Kabel angeschlossen, hast das hier in DFU-Modus gebracht oder so, ja. Wenn du da nicht noch irgendwo eine Reset-Taste drin hast, wird es echt schwierig, ja.
Genau. Ich meine, mit MagSafe wäre es natürlich auch möglich, wenn das Ding weiterentwickelt wird, auch Daten zu übertragen. Das wäre ja auch möglich. Also da hätte man noch die Möglichkeit. Aber wenn ich keinen mechanischen Knopf mehr habe, der Auswirkungen auf das System hat, da sehe ich so ein bisschen schwarz. Aber da wird Apple natürlich hoffentlich auch eine Lösung für haben.
Ja, ich bin alle von rein Touch-basierten bin ich ja sowieso nicht der Freund. Ja, da haben wir ja auch schon bei Autos drüber gesprochen und Bedienung, genauso diese rein kapazitiven Buttons an Telefonen, hatten wir da nicht mal in der Vergangenheit auch was von HTC irgendwo mal gehabt, bin ich noch nicht so der Freund von, ja. Ich bin immer ganz, also wenn ich es in der Hosen- oder in der Jackentasche habe und da von außen dann meine Lautstärketasten finde, beziehungsweise in der Hosentasche das Ding noch stumm schalten kann oder so, ja, dann bin ich immer ganz froh, wenn, dass ich da einmal das Feedback über die physische Taste habe, laut, leise, beziehungsweise, wie gesagt, gerade das Stummschalten und dann klar über die Vibration noch, aber dass ich da, wie gesagt, die Tasten habe, ja, da weiß ich, ich habe die, aber.
Ja gut, die hättest du
so
ja
oder so.
Also wenn, da liegt ja eine Taptic Engine hinter und du merkst es ja nicht.
Ja, das ist aber nicht dasselbe wie, nee.
Also beim Homebutton hast du es nicht gemerkt und ich sage dir auch, bei den MacBooks, das ist ja nichts anderes. Du merkst bei dem Touchpad nicht, ob das jetzt mechanisch klickt oder ob da jetzt diese Taptic Engine hintersteckt. Weil ich habe ja ein aktuelles Gerät, die haben schon seit Jahren drauf umgestellt. Du merkst den Unterschied nicht. Nur wenn das Gerät komplett ausgeschaltet ist, dann klickt gar nichts mehr. Dann hast du da eine Oberfläche. Das muss halt Motor muss halt betrieben werden können. Und der Motor, der dahinter steckt, der muss halt angesprochen werden können. Aber du merkst den Unterschied nicht. Das ist so. Also das ist perfekt umgesetzt von Apple, muss ich so sagen. Also wenn mir jetzt einer die Augen verbinden würde, würde mir ein altes Touchpad geben und das neue Touchpad und ich muss es bedienen und muss feststellen,
ja, dass
es
noch mal, nicht. Das ist aber nochmal was anderes, ja, mit in der Ecke klicken und sowas. Okay, das kannst du noch gerade am Laptop, wenn vor dir hast oder so, das machst du ja in der Regel nicht blind und selbst wenn du nichts oder eingeschränkt bist, was das Sehen betrifft. Du hast ja immer noch den Anhaltspunkt, ja, wie gesagt, hier klicken, da klicken. Das funktioniert ja quasi noch wie bei den alten Trackpads. Aber wenn du am Telefon, wie gesagt, das gerade in der Hosentasche oder in der Jacke von außen dann vielleicht noch bedienen willst, du hast ja immer das Problem, wenn sie kapazitiv sind, durch die Jacke wird es nicht funktionieren.
Naja,
das ist genauso, wenn du die falschen Handschuhe anhast.
Der Button bleibt ja weiterhin.
Ja, aber du kannst den Button ja nicht drücken. Okay, ich fühle, wo er ist, aber durch die Jacke wird er ja nicht wissen, dass ich den bedienen will. Weil du brauchst ja irgendwas, was wahrscheinlich, genau wie beim Touchbildschirm, brauchst du ja den Kontakt mit dem Finger oder einem ähnlichen, oder wie gesagt, oder einem Handschuh, der halt dann...
Du brauchst keinen Kontakt mit dem Finger, den kannst du ganz normal auch mit Handschuh drücken. Das ist ja die Taptic Engine, die dahinter sitzt, du brauchst
ja keinen... Nein, nee, aber ja klar, wenn du den passenden Handschuh anhast, funktioniert auch dein Touch-Bildschirm. Nur durch die Jacke, ja, wie gesagt, wenn ich durch die Jacke den wie jetzt auch bedienen will, der ist ja in der Jackentasche drin und ich mache ja von außen, ich greife ja nicht in die Tasche rein. Ich mache das ja von außen. Und wenn ich da machen will, das wird nicht funktionieren. Weil ich berühre ja nicht den Knopf. Das ist ja der Stoff meiner Jacke und die ist nicht, wie gesagt, Handschuh-Touch-kompatibel höchstwahrscheinlich. Weil ansonsten würde ja jede Berührung irgendwas auslösen und das ist ja beim Touch-Bildschirm auch nicht. Ja, du musst ja den Finger, beziehungsweise wenn du einen Handschuh anhast, einen kompatiblen Handschuh im Prinzip auf deinen Bildschirm draufbringen. Und wie gesagt, deswegen funktioniert oder reagiert ja mein Bildschirm auch nicht, wenn ich es in der Tasche habe. Weil, wie gesagt, das Material halt nicht dafür geeignet ist, halt die Touch-Bedienung zu machen. Genauso wäre es ja, wie gesagt, in der Jacke. Also das so einfach ist es dann doch nicht, ja.
Ja, gut, das stimmt, ja. Du brauchst ja...
Aber da ist auch wieder die Frage, mit der Zeit wird auch das sich wahrscheinlich ändern. Aber ich finde es, alle rein auf Touch zu gehen, finde ich schon schwierig. von der Bedienung her, weil es macht die Sache nicht einfacher. Ganz im Gegenteil. Das führt gerade noch ein paar Hürden ein, je nachdem, wenn, und das könnte ich mir auch sehr gut vorstellen, wenn auch gerade dann da, wo die Tasten sein sollten, nicht unbedingt dann auch noch eine Taste, auch wenn sie nicht gedrückt werden kann, noch da ist. Wahrscheinlich ist das ja wieder aus einem Schliff, wir haben es mal so zu sagen. Und dann hast du ja auch schon alleine nicht den wie gesagt, oder fühlst du ja auch nicht, wo die Taste ist.
Ja, im Moment hast du es ja so, dass du es erfüllen kannst. Sie könnten es ja so beibehalten, nur die Technik, die da drunter sitzt, ist dann halt diese
Tablet. Ja, ich würde mir wünschen, dass sie dann da noch einen Marker haben, hier ist die Taste oder so, weil ansonsten wird blind bedienen ganz schwierig. Ja.
Davon gehe ich aus, dass zumindest die Lautstärke Wippe hoch runter noch erfüllbar
ist. Ja, sag das nicht, also du hast ja auch keine Klickbuttons mehr in deinem Touchpad.
Nee, aber da weiß ich ja, dass ich drücken kann.
Ja, genau, da weißt du es. Und die Position ist ja dieselbe. Aber am Telefon?
Naja.
Also wenn ich dann denke, wie viel Kopfhörer oder andere Geräte da mit diesen Touch-Steuerungselementen oder selbst unsere Kaffeemaschine, ja.
Naja.
Du hast ja keine Knöpfe mehr, sondern diese bedienempfindlichen Felder, ja. Mhm. Also ohne drauf zu gucken, wäre das auch wieder schwierig, ja.
Ja, das stimmt.
Weil dann hast du auf einmal anstatt ein Espresso oder anstatt ein Cappuccino hast du dann, keine Ahnung, nur Milch oder nur Wasser gedrückt. Ja.
Mhm. Wirst du spätestens merken, wenn es trinkst, ja. Das stimmt. Naja, gut. Wir werden sehen, ob sie das.
Oder auch nicht.
Ob sie das bewahrheitet, ob wir nächstes Jahr USB-C sehen werden oder ob wir noch ein bisschen warten werden auf das Ganze. Oder warten müssen.
Also wir müssen mal ein bisschen mehr abwarten auf, oder wenn dann auch der, wie gesagt, September dann vor der Tür steht, was man da vorher noch so an Gerüchten dann
noch
mitbekommt oder aus Informationen. Ja. Aber ich würde das jetzt noch nicht als gegeben sehen, dass auch wirklich USB-C im 15er drin ist.
Das
auch wenn viel drüber gesprochen wird, aber da würde ich jetzt momentan noch ein Fragezeichen sehen, alleine schon aufgrund der Tatsache, dass sich da Apple eigentlich nicht zu irgendwas drängen lässt.
Also
würde ich mir wünschen, dass es schon da wäre, ja. Hätte man auch dieses Jahr schon machen können.
Ja, natürlich.
Aber das ist halt Apple.
Ja.
Die normalerweise sagt man immer, die adaptieren die Technik, wenn sie gut und abgehangen ist, ja, und sie für sich dann auch den Mehrwert gefunden haben oder halt, wie gesagt, das entsprechend oder noch mit einer eigenen Idee irgendwie versehen dann machen können. Mhm. Mein Gott, USB-C ist mittlerweile so abgehangen.
Also daran kann es jetzt ja nicht liegen. Und ich meine, sie setzen es ja schon in anderen Produkten flächendeckend ein. Also das Argument ist, das ist nicht valide, sage ich jetzt mal. Ja. Aber wie gesagt, ich kann mir halt wirklich gut vorstellen, dass sie so lange wie möglich daran festhalten und erst dann umstellen, entweder wenn sie es wirklich müssen, oder wenn sie MagSafe halt so weit entwickelt haben, dass es eine wirkliche Alternative ist von der Ladezeit her zu konventionellen kabelgebundenen Lademöglichkeiten. Obwohl MagSafe ja letztendlich auch kabelgebunden ist, weil das MagSafe-Ladegerät hängt ja auch an einem
Kabel. Ja, genau, muss irgendwo am Kabel.
Ne?
Ja, das ja.
So ist es. Gut. Schauen wir mal. Ja, und wo wir gerade beim MagSafe sind, dann ziehe ich das Thema mal nach vorne, weil das passt thematisch sehr gut da rein. Es ist ein nicht identifizierbares oder identifizierbar war es schon, aber es ist halt ein Gerät aufgetaucht, was halt niemals in Produktion gegangen ist und was wahrscheinlich auch so nicht in Produktion gehen wird. Ein MagSafe-Ladegerät von Apple. Da, es gibt ja dieses MagSafe-Ladekabel, okay, das ist der kleinste Einstieg, den Apple da in die MagSafe-Ladewelt geboten hat oder immer noch bietet. Und es gibt ja diesen MagSafe-Duo-Charger, der aber allerdings technisch gesehen nicht mehr oder auf der Kompatibilitätsseite nicht mehr auf der Sunny-Side lebt, sage ich jetzt mal. Das Ding ist eher peinlich zum jetzigen Stand als praktikabel. Und komischerweise, wenn man sich diese Preise vom Duo-Charger anguckt, bei den Third-Party-Anbietern wie Gravis, Cyberport, wie sie alle heißen, da bekommt man das Ding teilweise für 79 Euro im Gegensatz zum OVP-Preis bei UVP-Preis bei Apple. Also der Zweitmarkt oder der, nicht der Zweitmarkt, sondern der Markt außerhalb des Apple-Kosmoses sozusagen, der ist wahnsinnig runtergegangen, preislich gesehen. Das nur mal so als Anhaltspunkt. Also wer es sich nicht verkneifen kann und noch so diesen inkompatiblen Duo-Charger kaufen möchte, der sollte das bei anderen Anbietern tun und nicht bei Apple, weil da kann man richtig Geld sparen. Das nur mal so als kleinen Tipp. Aber es ist ein kleiner MagSafe-Charger aufgetaucht, der wirklich sehr, sehr kompakt ist. Letztendlich sieht man einen Aluminium-Korpus und aus dem Aluminium-Korpus kann man dann einen MagSafe-Ladepuck herausklappen. Das ist so diese Grund-Design-Anmutung, sage ich jetzt mal. Und das Ding ist aber, wie wir alle wissen, nicht in Serie gegangen. Es sind da so ein paar Prototypen aufgetaucht aus verschiedenen Quellen. Also zwei verschiedene Leaker haben über das Ding berichtet. Eine Quelle ist mittlerweile nicht mehr auffindbar. Der Twitter-Account ist gelöscht worden. Muss jetzt in der heutigen Zeit nicht unbedingt daran liegen, dass es an der Veröffentlichung von den Bildern lag. Das kann auch an Twitter liegen, sage ich jetzt mal ganz vorsichtig. Und der andere, das ist ein Sammler von Prototypen. Die Quelle ist noch aktiv und dort sieht man halt noch Bilder von diesem MagSafe Ladepuck, der zu 99% von Apple kommt, weil wenn man das Ding über USB-C an einen Mac anschließt, dann springt ein Pop-up-Fenster auf und dann sieht man halt eine Information, dass es sich dabei um einen, jetzt habe ich den, um einen, wie heißt das Ding? Ich habe es doch hier jetzt aufgeschrieben. Mensch, habe ich das jetzt nicht aufgenommen? Ah, Apple Magic Charger handelt. Das ist die Bezeichnung, die wohl geplant war für dieses Produkt. Und man geht davon aus, dass es wirklich ein echtes Gerät ist, was Apple auf den Markt bringen wollte. Und das soll wohl der Prototyp gewesen sein. Verbunden ist das Ding über USB-C. Ein Apple um Nylon umwobenes Kabel soll dabei gewesen sein. Und ja. Allerdings hat es einen Nachteil, wenn man das iPhone damit aufladen will, kann man das nur im Landscape-Modus machen, nicht im horizontalen Modus. Also man muss das Ding aufrecht laden ist so nicht möglich, sondern nur im Querformat. Und ich könnte mir vorstellen, dass das vielleicht auch der Grund gewesen ist, warum sie das Ding nicht auf den Markt gebracht haben, weil sie gemerkt haben, naja, nur im Querformat das iPhone aufladen ist jetzt ja wohl nicht so praktikabel. Könnte der Grund gewesen sein oder auch nicht, keine Ahnung. Tja, allerdings sieht man auch, dass Apple im Bereich MagSafe noch was plant und noch was macht und noch was baut, dass sie das Ganze jetzt nicht so zu den Akten gelegt haben, jedenfalls nicht intern zu den Akten gelegt haben und man könnte daraus schlussfolgern, dass eventuell da noch was kommen wird mit hauseigenen Ladegeräten, Ladestationen, Ladepucks. Weil im Moment ist es ja so, dass Apple den ganzen Markt mehr oder weniger den Third-Party-Anbietern überlässt. Selbst bieten sie ja nur dieses Kabel an und diesen Duo-Charger, der nach meiner Meinung im Moment keine Kaufempfehlung darstellt. In der jetzigen Form. Ja, das dazu.
Na, ich denke mal, wo machbar, würde Apple wahrscheinlich MagSafe sowieso in mehr Geräte halt mit reinbringen.
Ja, es gab ja auch Gerüchte, dass das iPad Pro, was wir jetzt ja abgedatet bekommen haben, schon MagSafe haben sollte. Hat sich ja auch leider nicht bewahrheitet. Ich denke, dass das wird dann in den nächsten Modellen noch ja oder in anderen Modellen oder in anderen Produktkategorien noch weiter stattfinden.
Ja. Hier aber noch ein kleiner Schwank, ja, weil wir hier gerade über Netzteile und USB reden. Wir waren mal wieder, was heißt wieder, aber jetzt ist auch gerade die Zeit wieder, Lichterketten am Gucken.
Ja.
Und ich habe jetzt Lichterketten gesehen, die als Anschluss oder für Stromversorgung USB mittlerweile haben und ohne Netzteil und entsprechend dann USB-Kabel kommen. Also bring your own Charger etc. Ja, man hätte ja so viele Geräte mittlerweile im Haushalt oder an USB-Netzteilen im Haushalt, dann wäre das ja, wie gesagt, besser. Man würde dann sein eigenes Netzteil, als dass dann der Hersteller dieser Lichterkette das mitliefert. Mhm. Wo ich dann auch nur gedacht habe, ist ja ganz nett, ja, wenn du, wie gesagt, alle, ich hätte auch noch Netzteile, aber ich habe dann, je nachdem, wo das dann hin soll, nicht unbedingt so lange USB-Kabel hier. Da müsste ich mir ja auch noch mal USB-Kabel besorgen. Ja, mein Name ist nicht Tobi, ja, mit drei Schubladen voll mit USB-Kabeln.
Nee, sind mehr.
aber da habe ich auch gedacht, das ist ja auch schon, alle Freunde, da musst du jetzt bei den Lichterketten auch mal, klar, USB ist ja nett, aber bring your own Cable, ja, das könnte natürlich auch schon wieder eng werden. Vor allem treibt es ja den Preis nur unnötig in die Höhe, wenn ich dann auch noch USB-Kabel mir mitkaufen muss, ja.
Aber
alle witzig, also ich fand's jetzt, alle witzig wäre jetzt, ist definitiv der falsche Ausdruck. Ich fand's nur ziemlich.
Aber kleiner Tipp, du könntest ja das 220 Volt Kabel inklusive Netzteil näher an die an den USB-C-Port dran führen. Also so eine, verstehst du, wie
ich meine? Ja, klar, dann hänge ich mir doch so eine Steckerleiste direkt neben das Fenster oder so, ja. Um mit meinem 5 cm USB-Kabel dann die Strecke abzudecken, ja. Ich sage ja, je nachdem, wo es platziert werden muss, ist das nicht ganz so schlau, ja. Beziehungsweise schon machbar, aber wie gesagt, wenn du dann so einen Fall hast oder wie bei uns an der Küche mit dem großen Fenster, ich habe da zwar eine Steckdose am Boden, aber wenn die Lichterkette je nachdem von oben dann runterkommen soll, müsste ich auch erstmal den Weg zur Decke quasi mit einem USB-Kabel abdecken. Ja, oder halt die Leiste nach oben bringen, was ja auch nicht gerade schlau ist, ja.
Ja, okay. Ich sag mal, für diese Zeit, die Weihnachtszeit, ist es eine temporäre Sache. Da kann man ja notfalls auch mal über eine improvisierte Kabelverlegung hinwegsehen, sage ich jetzt mal. Ne?
Ja, oder was du auch machen kannst, du könntest natürlich hingehen und mit einem Akkupack und arbeiten.
Powerbank, ja.
Genau, Powerbank oder so, ja. Was natürlich auch gerade in der Lichterkette ein schöner Vorteil ist, wenn du die ja zum Beispiel auch in deinen Dachhimmel im Auto ausbringen kannst und machst es dann mit einer Powerbank oder so.
Übrigens, ich habe letztens jemanden gehört, der mit aller Macht alles ins Deutsche übersetzen möchte und will. Der sagt zum Beispiel auch Klappcomputer und der hat zum Ja, das Klappcomputer finde ich ja noch okay, aber der hat zu Powerbank gesagt, Kraft-Sitz-Gruppe.
Was bitte?
Kraft für Power und die Bank als Bank, Kraft-Sitz-Gruppe.
Ja. Okay, das ist natürlich das, schon.
Aber es ist einprägsam, weil es ist so bekloppt, dass man sich das gemerkt hat, weil es steht ja nicht im Kontext zum Gerät oder es ist ja völlig bezieht sich ja auf keinerlei Weise auf die Funktion. Also Klappcomputer ist okay, das kann man ableiten, ne? Ist ein zusammenklappbarer Computer, aber Kraftsitzgruppe, ja, steht ja nicht im Kontext zum Produkt. Ja, gut. Das dazu.
Das habe ich auch noch nicht gehört, ja.
Ja. Na gut. Aber wo wir gerade bei bei Kraft sind, lass uns mal über Reality OS sprechen, weil wir haben lange nicht über das Apple Mixed Reality Headset gesprochen, beziehungsweise die Software oder das Betriebssystem, was dahinter stehen soll. Mark Gurman hat gesagt hat es geschrieben, mehr oder weniger, dass das Ganze dass es schon fertiggestellt ist, das System, das Betriebssystem, was dahinter steht und dass die Entwicklungen, wie gesagt, so gut wie abgeschlossen sind. Und dass wir nächstes Jahr, Quartal 1, 2023, ein Reality oder Mixed Reality Headset sehen werden. Das Ganze lief intern unter den Codenamen Oak. Und das soll, wie gesagt, Q1 2023 kommen. Und somit auch nicht nur das Betriebssystem vorgestellt, sondern es soll auch das Headset vorgestellt werden. Und das Reality-Headset soll entweder Reality One heißen oder Reality Pro.
Ja. Vielleicht gibt's ja zwei.
Ich glaube, da würden sie sich etwas mit übernehmen, wenn sie jetzt zwei vorstellen. Oder ein ja, abgespecktes.
Oder hier, oder das ja, genau, das abgespeckt, nur für ein Auge, Reality One.
Ja, du, es gibt ja auch Leute, die haben nur ein Auge. Ne? Also, Elstner hat nur ein Auge. Da würde das dann das One reichen, das stimmt, ja.
Hat er nur noch eins oder ist er auf einen blind?
Ein Glasauge und ein
normal. Gut, wusste ich auch nicht.
Aber das Glasauge hat er schon relativ lange.
Lange, ja, okay. Ja. Habe ich gar nicht mitgekriegt. Ja.
Ja, ja. Gut.
Nee, aber boah. Ja. Das war jetzt, wie gesagt, bei mir eigentlich mehr Scherz, aber
ja.
Ja.
Der geht ja dann auch nicht zum Augenarzt, sondern zum Augearzt. Und oh Gott.
Entschuldigung. Genau.
Ja, okay, zurück zum Reality-Headset.
Genau.
Was aber noch bemerkenswert ist, man könnte wirklich davon ausgehen, dass es jetzt wirklich im Quartal Q1 kommen soll, weil sie haben alte Mitarbeiter wieder zurückgeholt. Dave Scott kommt zurück. Dave Scott hat zuletzt bei Apple am Project Titan gearbeitet, das Autoprojekt, was wohl so nichts kommen wird in der Form, wie wir uns das alle vorgestellt haben. Und wie gesagt, das letzte war halt das Project Titan. Dann ist er abgewandert, hat ein Startup gegründet und hat verschiedene Dinge ausprobiert. Und jetzt ist er wieder zurückgekehrt und soll wohl die letzten finalen Dinge klären und das Ding quasi final aufgleisen.
Genau, die finale Frage, was machen wir damit?
Das werden die denn uns mitteilen, die von Apple. Und das Wichtigste ist natürlich auch, was Gurman sagt, und da gebe ich Ihnen ja vollkommen recht, es muss Anreize geben, dafür zu entwickeln. Es muss ein bisschen Apps geben, es müssen Entwickler an Bord geholt werden und es muss halt eine Infrastruktur, eine Software-Infrastruktur, ein Ökosystem entstehen, dass das Ding überhaupt ans Leben kommt. Weil es nützt ja die Hardware nichts, wenn keine Anwendungen dafür existieren. Und das Ding wird dann oder das Ökosystem wird entscheiden über Erfolg und über Nicht-Erfolg. So sehe ich das.
Ich sehe ja immer noch ein Riesenproblem für Apple in dem Bereich. Aber nicht nur Apple, generell hat jeder Hersteller in dem Bereich Probleme. Egal, ob es jetzt Meta ist, ja, ob es HTC ist. Ja. Seit wie vielen Jahren ist die Branche ja am Reden davon, dass nächstes Jahr ist der Durchbruch. Beziehungsweise wir sehen jetzt hier mit dieser Anwendung oder mit diesem Spiel sehen wir jetzt hier, was VR machen kann, wie gut es funktioniert und das ist jetzt das Jahr der VR. Sony hatte es versucht mit der VR für die PlayStation, die bringen jetzt die zweite Version raus. Meta ist da am Metaverse am Arbeiten. Das sind alles, bis jetzt hat sich die Technik, trotz aller Fortschritte, im Soft- und Hardware-Bereich, ist es nach wie vor Nische.
Ja.
Und Apple wird sich auch schwer damit tun, außer sie kommen direkt, wie gesagt, mit irgendeiner Hammer-Idee direkt raus, was der ganzen Branche und allen Herstellern gut tun würde, wenn es da wirklich einen Push gibt, damit die Technik jetzt endlich mal dann auch voran beziehungsweise entsprechend am Markt angenommen wird. Nur ich sehe es nach wie vor auch mit Apple nicht. AR ist ein Thema, das könnte was werden, aber nicht in der Art und Weise, wie wir es bis jetzt hatten. Auch mit HoloLens von Microsoft nach wie vor Nischen da sein. Die haben außer bei einigen professionellen Anwendungen auch noch nicht quasi den Markt oder die Anwendung bringen können, die dann draußen auch entsprechend privat Anwender oder Hobby-User dazu animieren würde, sich entsprechend was zu kaufen. Ich glaube, den Anspruch hatte Microsoft auch nicht, aber ohne den Bereich wirst du da einfach auch nicht Stückzahlen etc. und Gewinne generieren können. Apple ist trotz der Pro-Namensgebung, die sie haben, im Prinzip eine eine Consumer, Prosumer Firma, ob man da, wie gesagt, Käuferschaft oder Interesse wecken kann an sowas, schwierig, ja, gerade wenn ja die Hardware wahrscheinlich so teuer wird, wie es gerüchteweise heißt, sehe ich das auch für Apple sehr schwierig, da irgendwie maßgeblich irgendwas zu machen. Also ich denke nicht, dass wir da ein Produkt haben, was mittelfristig irgendwo ja wie eine Apple Watch einschlagen kann. Die hat ja auch ein bisschen gebraucht, ja, bis sie ihren Platz gefunden hat. Ja, und mittlerweile ist die Apple Watch ja eigentlich die Smartwatch. Genauso wie das iPad eigentlich das Tablet ist. Aber das, wie gesagt, das Potenzial sehe ich jetzt aktuell nicht, was eine Apple Mixed Reality AR, VR Brille sein oder erreichen könnte. Klar fehlt mir da wahrscheinlich auch die Vorstellung, was sie kann oder was Apple besser machen kann. Das muss man dann abwarten, wenn es soweit ist. Aber ich denke, dass ich ja das jetzt nicht so ein Killer-Ding werden wird, ja, wie sich vielleicht auch die Branche oder andere Hersteller erhoffen, dass das nochmal den Push dann auch für sie bringt. Schwierig, sehr schwierig.
Ich sag ja immer, Apple muss uns zeigen, wofür wir das Ding brauchen. Das ist ganz klar.
Ne? Also AR, eindeutig. Du kannst da so viel machen, gerade wenn du mal guckst im Bereich Guides, beziehungsweise auch Anleitungen, beziehungsweise halt die Informationen ins Display bringen, auf ein Display, was du vor dem Auge hast. Hands-free, ja. Wie gesagt, gerade die kompletten Guides, ja, City Guides etc., ja, mal so als ein Fall, ja, der ja seit Jahren irgendwo immer mal wieder im Gespräch oder bei Demos gezeigt wird. Du gehst durch die Stadt, kriegst seine Richtungsanweisungen direkt ins, alle vors Auge, nicht ins Auge, aber vors Auge. Hast die Hände frei, ja, guckst nicht ständig irgendwie auf dein Smartphone, kriegst Zusatzinformationen noch eingeblendet. Das sind ja immer so in der Vergangenheit so Beispiele gewesen, ja, für so eine Anwendung. Würde super funktionieren. Da gibt's auch genug Anbieter, die, denke ich mal, da direkt aufspringen würden. Aber dafür ziehst du dir keine herkömmliche Brille auf, ja, und läufst da mit so einem Ding durch die Stadt, ja. Das muss dann schon wieder irgendwas in die Richtung Google Glass sein, ja, beziehungsweise von der Größe her, nicht jetzt unbedingt jetzt mit dem kleinen Display hier vor der Brille oder so. Aber das muss halt ein kleines, kompaktes System sein, was du im Prinzip wie eine Brille ständig tragen kannst. Und da sind wir auch, da gehe ich auch fest von aus, dass Apple da noch nicht so weit ist. Alle Gerüchte sagen ja auch ein bisschen was anderes, ja, als sowas.
Ja, ja.
Da sind wir, glaube ich, nach wie vor noch ein bisschen oder noch ein paar Jahre davon entfernt, dass wir die Technik wirklich so kompakt, klein, unauffällig und vor allem von der Laufzeit her entsprechend lange kriegen, dass sie die auch einen Tag lang quasi, wie wir es ja auch haben, aktuell bei den Laufzeitangaben für andere Geräte von Apple, wo es ja immer heißt, so, einen Tag hält's durch oder sowas, ja. Da sind wir, glaube ich, was die Technik betrifft, noch lange davon entfernt. Und alles andere, gerade im AR-Bereich, man braucht sich ja nochmal die HoloLens angucken, ja. Mit dem, das setzt du ja nicht auf, ja, und bist das, oder nicht gerne auf, um das stundenlang halt irgendwie zu benutzen, ja. Von daher, boah, ganz schwierige Geschichte, ja.
Ja, klar. Ja, also Apple muss uns da den Weg aufzeigen, ja, ganz klar. Ja, ja. Das ist so.
Ja, und ich sehe es halt noch nicht. Ja, ich lasse mich da gerne eines Besseren belehren.
Ja.
Aber ich sehe es halt noch nicht. Von daher eine sehr, sehr schwierige Geschichte auch für Apple. Ich würde mir wünschen, dass Apple da wirklich was hat, ja, was dann auch an Mehrwert bietet, ja, oder sehr interessant ist als Anwendung. Alleine schon um generell der ganzen Branche da ein bisschen in dem Bezug halt Schwung zu geben, ja, dass es da weitergeht, weil generell tut sich das auch gerade was VR im Spielbereich betrifft, ja, tut sich das sehr schwer, weil man hat mir auch gesagt, wenn man mit die Technik mit den gerade übers Gaming halt mal so weit hat, ja, kommen halt andere Anwendungsfälle auf jeden Fall automatisch dazu, weil einfach die Hardware dann installiert draußen ist. Ist auch noch nicht eingetroffen. Also von daher.
Ja, Also Apple hat das Zeug dazu, das Ganze, den ganzen Markt zu pushen und dem noch einen gewissen Stoß zu geben. Aber ja, also das Potenzial hat Apple dafür auf jeden Fall. Das haben sie ja in der Vergangenheit mit anderen Produkten schon gezeigt.
Ja, klar. Ja, guck dir mal das iPhone an, guck dir die Apple Watch an, guck dir den Markt an, den Apple geschaffen hat mit dem oder für sich geschaffen hat mit dem iPad.
Ja, obwohl sie sich da im Moment ein bisschen auf ihren Vorsprüngen drauf ausruhen.
Das ist halt das andere Ding, aber sie haben den Tablet-Markt, auch wenn es andere ja vorher schon gab oder dann auch mitgespielt haben zwischendrin, hat Apple den Tablet-Markt für sich eigentlich mit dem iPad geschaffen. Ja.
Ja.
Und
aber genau das ist ja auch im Tablet-Markt das Problem, was im Moment existiert. Apple dominiert den Tablet-Markt und das ist ja gut, dass sie das tun, aber es wäre wahrscheinlich für Apple im Moment besser oder für die Kunden besser, wenn sie den Markt nicht komplett so stark dominieren würden. Dann hätten sie mehr Druck im Nacken, da mehr Innovation zu zeigen, nicht nur von der Hardware her, die ist innovativ, die ist leistungsstark, keine Frage, aber auch die Software, weil sie haben im Moment keinen Druck, sie dominieren immer noch den Markt und sie ruhen sich so ein bisschen aus, habe ich das Gefühl, aber das ist jetzt nochmal so mein kleines iPad-Bashing.
Ja. Ja. Und, bei der Apple Watch hat man sehr gut gesehen, dass sie lange gebraucht haben, um da halt ihren
Weg zu finden.
Und, genau, ihren Weg zu finden, um auch zu sehen, für was der Kunde oder was der Kunde will anhand von in Form einer Smartwatch.
Ja.
Das hat ja auch ein paar Generationen gedauert, auch gerade was WatchOS betroffen hat. Mittlerweile haben sie es erkannt, ja, bauen es weiterhin erfolgreich aus.
Mhm. Ja, also wie gesagt, das Headset, da müssen sie uns zeigen, wo wir das Ding brauchen. Und vor allen Dingen, wenn diese Preisvorstellungen oder diese Gerüchte sich bewahrheiten, preistechnisch, dann müssen sie uns erst recht zeigen, wofür wir das Ding brauchen. Aber es ist natürlich auch so, das ist ein Produkt 1 von Apple aus dieser Kategorie. Und Produkt 1 ist meistens immer sehr, sehr teuer. Und wenn die Dinger weiterentwickelt werden, ich denke, dann wird es auch massenkompatibler und auch preislich
massenkompatibler. Ja, mal gucken, ob sie da wirklich dann so ein MacBook Air, also das erste, beziehungsweise dann die folgenden Generationen ziehen können. Aktuell sind wir ja auch wieder preislich ein bisschen weg von dem, was man sich da fürs Air wünscht. Aber wenn man mal guckt, wie es angefangen hat, ja, wie dann zwischendrin mal die Preise waren, kann man da eigentlich nur hoffen, dass da das eventuell eine ähnliche Preisentwicklung dann einfach durchmacht.
Ja, klar. Ja, das erste MacBook Air war ja auch im Endeffekt der einzige große Unique Selling Point war die Kompaktheit, wie dünn es war. Technisch gesehen war das nicht atemberaubend, das allererste MacBook Air. Ja.
Nein, aber das war generell die ganzen Ultrabooks damals nicht, ja.
Nee, das ist richtig. Aber wie gesagt, Apple hat da einen Maßstab gesetzt und dann sind die anderen im Endeffekt nachgezogen.
Ja, beziehungsweise es war ja gerade die Zeit der ersten sogenannten Ultrabooks, die kamen und Apple war da mit dem Air dann auch mit dabei und hatte dann wirklich sehr schönes, interessantes Gerät am Start mit Schwächen.
Ja,
klar. Ganz klar, alleine wie man die USB und generell die Anschlüsse in eine Klappe, Hauptsache das Gerät sieht halt wie aus einem Guss aus, ja. Wenn man die Klappe zu hat oder kein USB angeschlossen hat, also das war ja auch schon so ein Ding, ja. Die Festplatten, mit denen es am Anfang kam, also es war ja.
Ja, klar.
Der Prozessor, der drin war, das war ja alles nicht so, ja.
Es wurden sehr viele Kompromisse zugunsten der Bauform gemacht, das ist richtig, ja.
Das kam dann mit den nächsten Generationen erst. Und dann natürlich der Preis zum Einstieg.
Ja, klar.
Der war natürlich auch, der lag jenseits von Gut und Böse, ja. Aber es war schon ein sehr sexy Gerät, ja.
Ja, man war von der Bauform geblendet. Das hat das alles, das andere in den Schatten gestellt.
Und ja, vor allem dieses, der Formfaktor war halt schon.
Ja, das Gewicht, da hat man die Kompromisse in Kauf genommen oder einige Leute haben das in Kauf genommen, weil es halt auch ein total, zur damaligen Zeit total auffälliges Gerät war. Wenn man das Gerät hatte, da ist man aufgefallen mit dem Produkt, ganz klar. Weil alle anderen normalen Laptops waren mindestens doppelt so dick, wenn nicht sogar dreifach so dick im zugeklappten Zustand. Naja, gut. Wir werden sehen. Im wahrsten Sinne des Wortes.
Sowieso, ja, ja.
Gut, was haben wir denn noch? Aber wir haben noch ein Thema, was wir hier noch kurz bearbeiten können, was auch außerhalb der Apple-Szene für mediale Berichterstattungen gesorgt hat. Also ich habe mich gewundert, wer über dieses Thema alles berichtet hat. Und deswegen dürfen wir das natürlich jetzt auch nicht unter den Teppich kehren. Es geht um die alten Galoschen von Steve Jobs, also sprich Galoschen, Latschen, Sandalen, Birkenstocks, wie man es auch ausdrücken mag. Die wurden nämlich versteigert. Sie waren vor ein paar Jahren noch in irgendeiner Ausstellung in einem Museum untergebracht. Dann sind sie dann wieder in eine Privatsammlung gekommen und sie wurden jetzt versteigert in New York, in einem Auktionshaus, was sich auch spezialisiert hat auf Technik-Gadgets in Anführungsstrichen oder IT-Dinge aus der Technikwelt. Die haben auch schon ein paar Apple-Retro-Dinge versteigert, also Disketten mit Unterschriften von Steve Jobs und Apple II, Apple I Rechnern, also alles Mögliche aus der Retro-Welt. Die haben sich halt darauf spezialisiert, solche Dinge aus der Technik-Retro-Welt zu versteigern. Und somit sind jetzt auch mehr oder weniger technische Dinge von Steve Jobs dort versteigert worden und somit auch ein paar Birkenstock-Schuhe. Ja, erstmal finde ich es bemerkenswert, dass Birkenstock auch in den USA ein Thema sind und auch in den 70er Jahren schon ein Thema waren. Ich weiß nicht, ob die wirklich schon diesen Markt betreten haben oder ob er sich die Dinger importieren lassen hat. Das ist die erste Frage, die ich so hatte. Mensch, Birkenstock in den 70ern schon in den Staaten? Weiß ich jetzt nicht. Also es kann natürlich sein, dass er die Dinger sich importieren lassen hat. Er hatte ja durchaus auch ein Faible für deutsche Produkte. Mercedes war auch eines seiner Lieblingsautomarken. Also er hat die deutsche Wertarbeit doch sehr wertgeschätzt. Somit auch seine Sandalen aus dem Hause Birkenstock. Ja, und die Dinger sind ziemlich abgelatscht gewesen. Wie heißt es so schön? Starke Gebrauchsspuren, aber noch intakt. Okay, er hat sie in den 70ern und 80er Jahren getragen. Angeblich hat er sie schon in der legendären Gründergarage getragen, also dort, wo Apple quasi gegründet worden ist. Dort hat er sie schon getragen. Es gab dann noch ein Pressestatement von einer ehemaligen Lebensgefährtin von Steve Jobs. Und sie sagte, er hat sie sogar im Winter getragen und in der Gründungsphase der Firma Apple waren das seine Glücksbringerschuhe. Er hat sie auch bei wichtigen Anlässen getragen, angeblich. Und ihm war das quasi egal, ob das jetzt gepasst hat oder ob das jetzt zum Anlass gepasst hat. Er hat die Dinger sehr intensiv getragen. Schön. Noch ein paar technische Daten zu den Schuhen. Die Dinger heißen Arizona, also Modell Arizona, und es sind braune Wildleder-Sandalen. Ja, und jetzt fragt man sich, was sind sie wert? Ja, was ist so ein Ding wert? Wert sind sie immer so viel, wie ein Käufer bereit ist, dafür zu zahlen, sage ich jetzt mal. Materialwert dürfte gleich null sein, aber der ideelle Wert für diese Dinger waren es einen anonymen Bieter roundabout 220.000 US-Dollar wert. Ja, das ist beachtlich.
Ja. Ja, ist es, ja.
Also wo ich jetzt den Preis noch nicht gelesen hatte im Artikel, da habe ich gedacht, naja, vielleicht 20.000 US-Dollar, wenn's hochkommt. Aber mit 220.000 US-Dollar habe ich jetzt wirklich nicht gerechnet.
Ja. Nee, aber ich habe hier gerade mal nebenher was geguckt. Ich habe hier gerade einen Artikel von 2018 gefunden, von Birkenstock selbst.
Ja.
Von der Birkenstock Group. Und da war die Rede davon, dass seit über 50 Jahren die Birkenstock in den USA vertrieben werden.
Okay.
2018-50, 1968.
Ja.
Also irgendwas, wahrscheinlich, wie gesagt, seit über 50 Jahren war die Rede. Also muss in den 60ern dann doch schon ja, offiziell in den Staaten im Vertrieb gewesen sein. Ja.
Okay. Ja. Sind ja auch qualitativ hochwertige Produkte, die da rauskommen aus dem Hause Birkenstock. Mensch, wenn ich jetzt Birkenstock wäre, ich hätte das Ding so medial ausgeschlachtet, marketingtechnisch. Ich hätte da alle meine Social-Media-Kanäle mit befüllt.
Ja, ja.
Naja. Naja, also was es nicht alles gibt. Es ist, der Preis hat mich jetzt wirklich erschrocken. 220.000 ja. Ist Mann. Naja. Gut. Dann würde ich sagen, machen wir noch ein kleines Gewinnspiel. Das haben wir nämlich letzte Woche im Eifer des Gefechtes vergessen. Unsere Gewinnspielwochen gehen weiter. Und es freut mich sehr, dass unsere treuen Gadget-Wegbegleiter sich so rege an unseren Gewinnspielwochen beteiligen. Und dieses Mal haben wir die Firma Lassie dabei. Und sie haben uns zwei Festplatten zur Verfügung gestellt. Dieses Mal wird es zwei Gewinner geben. Letztes Mal in den letzten Gewinnspielen haben wir immer Pakete zusammengestellt, die letztendlich auch Sinn ergeben. Aber dieses Mal sind es halt zwei Festplatten. Und deswegen haben wir gesagt, es wird zwei Gewinner geben. Und es ist bewährte, qualitativ hochwertige Lassie-Technik, die wir verlosen. Es sind nämlich externe 2,5 Zoll Festplatten unterschiedlicher Kategorien sozusagen. Wir haben einmal das Lassie Mobile Drive in der 2022er Version. Die habe ich letztens auch besprochen. Das Vorgängermodell hat sich bei mir drei Jahre sind es jetzt schon als Dauerlösung bewährt und als stabile Dauerlösung bewährt. Da hatten wir auch schon drüber berichtet. Und ich denke, das Mobile Drive in der 2022er Version wird das bei dem Gewinner oder bei der Gewinnerin auch tun. Es ist die 2 Terabyte Version. Und dann gibt es ein Lassie Rugged in der USB-C Version. Übrigens, das Mobile Drive ist auch USB-C, ist auch die USB-C Version. Und die Rugged verlosen wir auch in der 2 Terabyte Version. Wie gesagt, es gibt diesmal zwei Gewinner und die Teilnahme ist genauso einfach wie beim letzten Mal. Einfach eine E-Mail an gewinnspielwochen@geek-café.de. Steht auch nochmal alles in den Shownotes. Teilnahme bis zur nächsten Sendung. Wir gehen davon aus, dass die nächste Sendung dann am nächsten Wochenende sein wird. Genau. Ja, wir bedanken uns recht herzlich bei der Firma Lassie, respektive bei der Firma Seagate für die Bereitstellung der Gewinnspielpreise. Ja. Dann noch zum Schluss ein kleines Gadget. Das kann ich heute relativ kurz machen. Aus dem Hause 12th House haben wir mal wieder ein Produkt am Start. Das hatte ich hier schon jetzt ein bisschen länger rumliegen und ein Hörer fragte mich, ob ich einen zusammenklappbaren Laptop-Stand, Notebook-Stand kenne, weil er sehr viel mit seinem Wohnmobil unterwegs ist und ein wenig Platz benötigt. Oder wie gesagt, was heißt benötigt? Er hat wenig Platz und braucht was zum Zusammenklappen. Tja, und dann habe ich überlegt, Mensch, da hatte ich doch letztens irgendwie ein Gadget bekommen. Ja, und es stimmt, ich habe einen zusammenklappbaren Laptop-Stand bekommen und den nicht zusammenklappbaren Laptop-Stand, den benutze ich seit Jahren. Das ist nämlich der 12th House Curve Flex. Nicht der Flex, weil den benutze ich nicht seit Jahren, weil das ist der neue. Ich benutze den Curve, das ist der stationäre, der nicht zusammenklappbare. Sehr stabil, sehr schönes Design, sehr minimalistisches Design und der hat sich bei mir als die Laptop-Stand-Lösung herausgestellt. Und den neuen, den Flex, den habe ich jetzt getestet. Das ist im Endeffekt vom Grunddesign genauso wie der Curve, der halt nicht Flex ist, bloß der neue ist halt schön zusammenklappbar und ich kann ihn quasi wirklich sehr, sehr kompakt zusammenfalten. Und wenn ich halt, wie zum Beispiel der Hörer, der uns geschrieben hat, mit im Wohnmobil unterwegs bin und sehr wenig Platz habe, ist das genau der richtige Stand, weil ich halt, wenn ich das Ding nicht benutze, ihn wirklich sehr, sehr kompakt zusammenfalten kann. Allerdings auch für alle diejenigen, die vielleicht unterwegs in irgendeiner Weise einen Laptop-Stand benötigen oder am Zielort einen Laptop-Stand benötigen und ihn unterwegs halt im Koffer transportieren wollen, etc. pp. Die Scharniere sind sehr massiv verarbeitet. Sie sind ein wenig schwergängig, aber das ist Absicht, weil es ergibt ja wenig Sinn, wenn ich dann das Laptop da drauf stelle oder das MacBook da drauf stelle und dann irgendwann die Scharniere durch die Dauerbelastung nachgeben. Deswegen ist es ein wenig schwergängig, aber es ergibt letztendlich ja auch Sinn, dass man dann eine Langzeit Haltefunktion hat und nicht, dass dann, wie ich es eben schon erwähnt habe, das Laptop dann irgendwann nach unten geht durch den permanenten Druck oder die permanente Belastung. Deswegen ist es schon sehr wichtig, dass die Scharniere etwas schwergängiger sind. Ja, stufenlos einstellbar. Das heißt, ich kann es auch individuell auf meine Bedürfnisse anpassen. Und es ist vielleicht nicht nur für diejenigen interessant, die ihn transportieren wollen, sondern vielleicht für die Kunden interessant, die auch die Höhe etwas anpassen wollen oder unterschiedliche Höheneinstellungen vornehmen wollen. Da ist dieser Stand natürlich auch interessant. Was ich sehr schön finde, 12th House legt eine Transporttasche dabei. Also das ist ja schon mal sehr, sehr schön. Ergibt auch Sinn, weil wenn ich das Ding irgendwo im Koffer habe, dass es keine Kratzer gibt etc., ist da ein schönes Transporttäschchen dabei. Ja, gibt es in Schwarz und in Weiß. Je nach Geschmacksrichtung kann man das Ding sich dort in verschiedenen Farben, was heißt verschiedene Farben, in zwei verschiedenen Farben bestellen. Ja. Gut. Dann hätten wir das auch.
War das nicht, dass Weiß keine Farbe ist?
Ich dachte, Schwarz ist keine Farbe.
War es Schwarz? Ich kann mich da nicht mehr so ganz dran erinnern. Da war irgendwas.
Okay. Ja. Egal. Das Ding, wie gesagt, in Schwarz und Weiß erhältlich. Mhm.
Ja. Genau. Gut. Und von Bildern bitte nicht täuschen lassen. Das Weiß sieht, zumindest mal auf den Bildern, die ich jetzt gerade gesehen habe, sehr plastikmäßig aus. Das ist aber Aluminium.
Das ist Metall auf jeden Fall. Mhm. Ja, ja. Also qualitativ ist das Ding auf dem gleichen Level wie die anderen Stands von 12th House, nur dass es jetzt halt zusammenklappbar ist. Ja.
Ja.
Schöne Idee. Gut. Dann würde ich sagen, aufgrund der fortgeschrittenen Zeit machen wir das Ding für heute dicht.
Okay. Von meiner Seite aus kein Widerspruch.
Das ist gut. Und wenn alles gut geht, hören wir uns nächste Woche wieder.
Genau.
Also,
bis dann.
Ciao, ciao. Jo,
ciao.